An dem kühlen Sonntagnachmittag haben wir gedacht, wir fangen 5 Minuten früher an und singen schon mal ein Lied, damit die, die noch unterwegs sind, uns hören und noch den Weg hierher finden. Wir singen zusammen das Lied Nummer 39, Majestät. Ja, nochmal ganz herzlich willkommen zur Bibelstunde heute. Der Bibelkurs wird die Bibelstunde gestalten und wir werden so manches hören an Lied, an Wort und sind gespannt, ja, was Gott auch in die Stunde hineinlegen wird. Wir wollen nochmal ein Lied singen und zwar das Lied Nummer 47, Du bist würdig. Lied Nummer 47. Ja, herzlich willkommen zur Zeugnisbibelstunde. Wir haben 2 Wochen Bibelkurs hinter uns, auch nur eine Woche, manche reisen heute an, also das ist auch so ein bisschen ein Kommen und Gehen. Insgesamt aber ist es eine Zeit von 3 Wochen, wo wir uns intensivst dem Wort Gottes aussetzen und wo dieses dem Wort Gottes aussetzen einfach auch was mit uns macht, wo Gott redet, wo wir Gott begegnen und wo Gott manches in unserem Leben anspricht, was vielleicht auch geordnet werden muss, wie auch immer. Davon wollen wir heute hören. Vorher noch ein ganz kurzer Impuls. Und ich habe mir überlegt, was könnten wir heute so als biblischen Impuls oder als Impuls vor diese Zeugnisse stellen. Und da kam mir in den Sinn, dass wir vor den Sommerferien, die Wochen und Monate vor den Sommerferien in unserem Teenkreis ein interessantes Thema hatten. Ein Thema, wo es um unser Leben im Vergleich mit einem Gebäude oder mit einem Haus ging. Und wir haben eine Reihe über unser Lebenshaus gemacht. Und wir haben jeden Mittwochabend, da treffen wir uns immer, jeden Mittwochabend einen anderen Raum in unserem Lebenshaus angeschaut und uns gefragt, erstens, darf Jesus diesen Raum in meinem Lebenshaus betreten? Zweitens, würde Jesus dieser Raum gefallen? Und drittens haben wir uns gefragt, was müsste verändert werden, dass Jesus dieser Raum gefällt? Es waren interessante Abende, spannende Fragen. Und jeder musste selber immer entscheiden, will ich denn Jesus diesen Raum betreten lassen? Will ich diesen Raum umgestalten, damit er Jesus gefällt? Und eine spannende Erkenntnis dabei war auch, dass Jesus nicht nur an einem Raum unseres Lebenshauses interessiert ist. Er will nicht nur der Untermieter sein, nein, er hat Interesse am ganzen Haus, ganz klar. Und es soll auch das Thema von heute sein, Jesus und sein Anspruch. Jesus und sein Anspruch, den er an sich selber hat, aber auch der Anspruch, den er an die Menschen hat, die ihn in ihr Leben einladen. Und ich würde gerne zu Anfang mit uns beten. Herr, danke jetzt für die Zeit, die du uns hier schenkst in dieser Stunde. Und wir bitten dich, dass du uns offene Ohren und offene Herzen gibst, damit wir hören, was du selber uns zu sagen hast. Und hilf uns, dass wir jetzt einfach auch wach bleiben können und dass es nicht zu heiß ist. Und sei einfach mitten unter uns. Ich danke dir, dass du da bist. Amen. Jesus, also Gottes Sohn, also Gott selber, entscheidet sich, Mensch zu werden. Das größte Wunder aller Zeiten. Wir reden immer so selbstverständlich drüber. Das allergrößte Wunder aller Zeiten. Und die Jünger, die kannten Jesus, aber ich weiß nicht, ob sie immer wussten von der Tragweite ihrer Bekanntschaft. Kennen wir Jesus? Sind wir uns bewusst, mit wem wir es zu tun haben? Haben wir wirklich verstanden, wer er ist? Jesus sagt, ich bin der Weg, ich bin die Wahrheit, ich bin das Leben und niemand kommt zum Vater außer durch mich, Johannes 14. an einer anderen Stelle sagt Paulus, in keinem anderen Namen ist das Heil als allein in dem Namen Jesus Christus, Apostelgeschichte 4. Jesus hat sozusagen das Exklusivrecht für die Rettung von Menschen. Jesus hat das Exklusivrecht für die Wahrheit und für das Leben. Ungeheuerlicher Anspruch. Der Anspruch Jesu, den er an sich selber hat. Warum ist es so? In Johannes 3 lesen wir, Johannes 3, Vers 16, so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn gab, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben. So wichtig sind wir Gott. Ich bin Gott, so wichtig, du bist Gott, so wichtig, dass er diesen Weg schafft, dass Gott diese Möglichkeit schafft, dass Gott das Unmögliche möglich macht. Und er zeigt dem ganzen Universum, wer Herr der Lage ist. Aber es tut ihm weh. Es tut ihm unglaublich weh. Und er tut es trotzdem. Er schickt Jesus Christus, er schickt seinen eigenen Sohn, den einzigen. Er schickt ihn auf die Erde, damit er Weg, Wahrheit und Leben wird für die Menschen. Und Jesus lebt dieses Leben, er lebt es ohne Sünde. Er geht keinen einzigen eigenen Weg und schafft es als einziger Mensch, sich sein Zuhause bei Gott zu erhalten. Und Jesus hat, obwohl er das Leben verdient hätte, er hat den Tod gewählt, damit er durch seinen Tod unsere Freundschaft zu Gott zurückkauft. Er stirbt am Kreuz und dadurch wird er Weg, Wahrheit und Leben. In 2. Korinther 5 lesen wir, Jesus ist unsere Gerechtigkeit geworden. Und durch ihn können wir Gemeinschaft mit unserem Schöpfer haben. In keinem anderen Namen ist es Heil als allein in dem Namen Jesus Christus. Der Anspruch Jesu an sich selber. Und was ist sein Anspruch an mich? Was ist sein Anspruch an uns Menschen, an dich? Was musst du tun, dass Jesus für dich und dein Leben Realität wird? Was musst du tun, dass zählt, was er da am Kreuz getan hat? Du musst ihn lassen. Du musst ihn zum Zug kommen lassen und ihm dein Leben und zugeben, Leben geben und zugeben, dass du ihn brauchst. Achtung, er drängt sich überhaupt nicht auf. Er möchte nicht nerven. Du musst ihn einladen, du musst es wollen. Und dann wird er zu dir kommen, wird sich dir zeigen. Nochmal ganz kurz zurück in unseren Jugendkreis. Wir stellen fest, dass wenn wir verstehen, wer dieser Jesus ist, wenn wir einsehen, dass wir ihn brauchen, dann hat es zwangsläufig irgendeine Auswirkung auf unser Lebenshaus. Wenn wir verstehen, wer Jesus ist, hat es eine Auswirkung auf die Ordnung oder gar auf die Architektur unseres Lebenshauses. Die Bibel sagt, Glaube ohne Werke ist tot. Glaube, der sich nicht auswirkt in deinem Lebenshaus, diesen Glauben, den gibt es nicht. Glaube ohne Werke ist tot. Entweder ein Glaube lebt und nimmt Gestalt und Raum im Leben oder diesen Glauben gibt es nicht. Wir haben es noch konkreter formuliert. Jesus Christus beansprucht nicht einen Raum in deinem Haus, er beansprucht auch nicht zwei Räume und ein Bad. Jesus beansprucht eine einzige Sache von deinem Lebenshaus. Er beansprucht das Klingelschild. Nämlich, er will, dass sein Name auf diesem Klingelschild ersichtlich für jeden draufsteht. Er beansprucht, dass sein Name auf diesem Schild steht und dass dieses Schild zeigt, wem dieses Haus gehört und wer Herr dieses Hauses ist. Das ist lebendiger Glaube. Alles andere wäre zu wenig. Der Anspruch Jesu an mich. Alles andere würde bedeuten, ich habe nicht wirklich verstanden, wer er ist. Jesus gibt alles, gab alles, um dich, um mich wiederzufinden, um uns zu retten. Und er hat es mit dem Tod bezahlt, wir wissen das. Er verlangt von uns nicht mehr und nicht weniger, als das Klingelschild unseres Lebenshauses mit seinem Namen zu beschriften. Er möchte uns diese neue Identität geben. Er möchte gleichzeitig aber auch bestimmen, was in diesem Haus geht und was da nicht geht. Mein großer Wunsch für mich selber ist, dass Menschen um mich herum sehen, wer Herr meines Lebenshauses ist. Mein großer Wunsch für dich ist, dass du aufhörst mit harmloser oder halbherziger Nachfolge. Ich wünsche mir, dass wir uns retten lassen und dass unser Glaube lebendig ist. Dass wir andere von diesem Glauben erzählen. Dass wir andere mit diesem Glauben anstecken. Und ich wünsche mir es, weil Jesus genau das auf dem Herzen brennt, weil er sich das wünscht, weil er alles gegeben hat, damit wir anfangen, mit ihm zu leben. Gott hat einen Plan für unser Leben, für dein, für mein Leben. Er möchte Großes für sein Reich mit uns an seiner Seite erreichen. Und es ist an uns, ob er das kann. Denn der Einzige, der für sein Lebenshaus verantwortlich ist, sind wir selber. Da hat niemand anderes mitzureden. Es ist allein deine, allein meine Entscheidung. Soweit mal zu diesem Anspruch, den Jesus an sich selber hat, aber den Jesus auch an uns hat. Und wir werden jetzt gleich von insgesamt 5 Leuten hören, die erzählen, wie das bei ihnen war mit Jesus, mit dem Lebenshaus und mit dem, was sie erlebt haben, als sie vielleicht auch ihr Klingelschild neu beschrifteten oder andere Dinge in diesem Haus einfach geordnet oder verändert haben. Und ich bin sehr gespannt. Und als erstes würde ich jetzt gerne die Frau Luginsland einladen.
Ja, also diesen Abend werde ich nie vergessen. Ich war 11 Jahre alt, als ich eine Kinderbibelwoche besuchte in einer Nachbargemeinde in meiner Heimat in Hessen. Eine Missionarin erzählte uns eine biblische Geschichte. Es war eine Geschichte aus dem Alten Testament. Der Prophet Elia stellte sein Volk Israel vor die Entscheidung, sich klar zu Gott zu bekennen und den Baalsgöttern abzusagen. Die Missionarin zitierte Elias Worte aus der Bibel, mit denen er seinem Volk die entscheidende Frage stellte. Wie lange hinket ihr auf beiden Seiten? Ist der Herr Gott, so wandelt ihm nach. Ist es aber Baal, so wandelt ihm nach. Dieser Satz traf mein Herz und erfüllte mein ganzes Denken. Es war, als habe Gott nur mir ganz persönlich heute diese Frage gestellt. Und diese Frage drängte mich, eine Entscheidung für oder gegen Gott zu treffen. Ich sehe mich heute noch da auf meinem Stuhl sitzen, wie ich mit beiden Füßen einmal auf die linke und einmal auf die rechte Seite sie setzte. Und ich fragte mich ständig, will ich Gott nachfolgen? Abends dann, als ich in meinem Bett lag und einschlafen wollte, konnte ich keine Ruhe finden. Denn einerseits ließ die Frage mich nicht los, und andererseits kannte ich so eine Situation noch nicht, dass mich etwas so ergriffen hatte, dass ich darüber keinen Schlaf finden konnte. Außer es war die Vorfreude auf die nahestehende Urlaubsreise. Ich musste mich entscheiden. Bisher war es für mich nie eine Frage gewesen, ob es Gott gibt oder nicht. Ich wuchs in einem christlichen Elternhaus auf. Von Geburt an kannte ich Geborgenheit in meiner Familie und das Wissen um einen liebenden Gott, der mich und uns liebt und bewahrt. Aber nun wusste ich, Gott wollte von mir wissen, ob ich sein Eigentum, sein Kind sein will. Nach dem Motto, wer in einer Garage geboren wird, ist nicht automatisch ein Auto. Und nur weil ich in einem christlichen Elternhaus aufgewachsen bin, bin ich nicht automatisch ein Kind Gottes. Plötzlich war alles altbewährte, neu und ungewohnt. Nun stellte ich mir eine Frage, die Frage, ob es Gott wirklich gibt und ob er mein Reden hört. Es kam mir so vor, als würden meine Worte, die ich laut sagte, nur bis zur Zimmerdecke gehen und dort hängen bleiben. Aber ich betete trotzdem, lieber Gott, wenn es wirklich wahr ist, dass du mich so sehr liebst, dass ich durch deinen Sohn Jesus Christus, der all meine Schuld für mich ans Kreuz getragen hat, dein Kind sein darf, bitte Herr, dann nimm mich an. Hier bin ich. Amen. Jetzt aber konnte ich wieder nicht einschlafen, vor Glück. Aber dann plötzlich, wie aus dem Nichts, kamen neue Gedanken. Doris, das sind nur Gefühle. Woher willst du wissen, dass es nun wahr ist, dass es Gott gibt, dass er dich gehört hat und dass du sein Kind bist? Das bildest du dir nur ein. Auf Gefühle kann man nicht bauen. Das wusste ich anscheinend schon mit 11. Und diese zweifelnden Gedanken ließen mich ihrerseits nicht zur Ruhe kommen. So machte ich das Licht an und nahm von meinem Nachttisch meine Bibel in die Hände und betete. Herr Jesus, himmlischer Vater, wenn es wirklich wahr ist, dass du mich angenommen hast als dein Kind, Herr, dann bitte ich dich, sage du es mir jetzt. Amen. Darauf schloss ich die Augen und schlug meine Bibel willkürlich auf, öffnete meine Augen wieder und las die Worte, die ich so nun unmittelbar vor mir hatte. Ich habe dich je und je geliebt. Darum habe ich dich zu mir gezogen, aus lauter Güte.
Mein Name ist Andrea Krause, bin 24 Jahre alt und komme aus Freiburg. Geboren und aufgewachsen bin ich in Lörrach. Meine Kindheit verlief etwas ungewöhnlich. Ich bin die jüngste von 3 Kindern hineingeboren in eine stark problembelastete Familie. Die Probleme meiner Eltern waren Alkohol und dass sie viel zu jung waren für 3 kleine Kinder. Mir war es nie möglich, eine Beziehung zu meiner leiblichen Mutter zu haben. Unsere Eltern ließen uns oft alleine, auch über Nacht. So kam es, dass wir im Alter von 6, 3 und einem halben Jahr in ein Kinderheim kamen. Meine 3 Jahre ältere Schwester und ich haben dieselben leiblichen Eltern. Meine 6 Jahre ältere Schwester hat einen anderen Vater. So kam es, dass wir von unserer ältesten Schwester getrennt aufwuchsen, bei Pflegeeltern, die jetzt unsere Adoptiveltern sind. Wir erfuhren Liebe und ein geborgenes Zuhause. Somit war es für mich dann auch nicht allzu schwer, den Tod meiner leiblichen Eltern zu verkraften. Ich wuchs zwar nicht in einem christlichen Elternhaus auf, aber ich konnte in der örtlichen Gemeinde in die Jungscherstunden gehen. Auch meine Großeltern schenkten mir christliche Hörspielkassetten, somit war mir Jesus nicht fremd. Ich durfte auch auf eine christliche Schule gehen, wo die Liebe Jesu gelebt und gelehrt wurde. Ich besuchte auch den biblischen Unterricht einer christlichen Gemeinde und auch den Jugendkreis in einer weiteren Gemeinde. Ich erfuhr viel von Jesus und auch, dass ich ohne ihn nicht in den Himmel komme. Ich tat alles, was ein Christ so tut: in den Gottesdienst gehen, den Jugendkreis besuchen, fromme Worte verwenden, aber in meinem Leben veränderte sich nichts. 2004 fuhr ich mit meinem damaligen Jugendkreis auf eine Freizeit. Wir sahen einen Film, der mich sehr ansprach. In dem Film ging es darum, dass wir mit guten Taten oder durch den Besuch des Gottesdienstes und den Jugendkreis nicht zu Jesus in die Herrlichkeit kommen, sondern dass ich mein Leben ganz bewusst Jesus in die Hände geben muss. Ich bat um ein Gespräch mit dem Jugendleiter und sagte ihm, dass ich zu Jesus gehören will. Er zeigte mir ein paar Bibelstellen und mein Verlangen, Jesus als meinen Herrn haben zu wollen, wurde stärker. Der Jugendleiter betete mit mir und ich bat Jesus, in mein Leben zu kommen, dass ich ihm gehören will. Danach war eine unbeschreibliche Freude und Gewissheit in mir: jetzt gehöre ich Jesus. Warum habe ich das alles aus meiner Kindheit erzählt? Weil ich jetzt weiß, dass Jesus seine Hand über mir gehalten hat, trotz dieser traurigen Umstände. Eine scheinbar schlechte Startposition. Und doch, Jesus macht es gut.
Ich freue mich, hier zu sein, Gott zu danken für das, was er für mich getan hat und immer noch tut. Ich möchte mein Zeugnis mit einem Wort beginnen. Das steht im 1. Petrus 4, 1 bis 3. Weil nun Christus im Fleisch gelitten hat, so wappnet euch mit demselben Sinn. Denn wer im Fleisch gelitten hat, der hat aufgehört mit der Sünde, dass er hinfort die noch übrige Zeit im Fleisch nicht den Begierden der Menschen, sondern den Willen Gottes lebe. Denn es ist genug, dass ihr die vergangene Zeit zugebracht habt nach dem heidnischen Willen, als ihr ein Leben führet in Ausschweifung, Begierden, Trunkenheit, Fresserei, Sauferei und greulichem Götzendienst. Gott ist nicht nur da, um mich von Lasten zu befreien, sondern er gibt mir die Kraft, sie auch durchzustehen. Wenn ich einen Blick zurückwerfe auf mein vergangenes Leben, sind diese kurzen Worte sehr zutreffend. Ich habe mein Leben den fleischlichen Begierden gewidmet. Ich habe viel gesündigt und das Reden Gottes in meinem Leben unterdrückt. Ich wollte in der Welt und mit der Welt leben. Doch die Welt vergeht mit ihrer Lust. Auch hat Gott mir schmerzlich gezeigt, dass ich, wenn ich so weiterlebe, mein Leben verliere und nicht gewinne. Heute sage ich es, dass er es aus Liebe tat, weil er mich liebt. Als ich mich neu für Jesus entschieden hatte, zeigte er mir die Dinge, die mir wichtiger waren als er. Du sollst keine fremden Götter neben mir haben. Er fing auch gleich mit dem Wichtigsten an, mein PC. Als ich den Schritt getan hatte, kam auch gleich der Nächste dran, die Musik, das Kiffen, Geld, meine Katze, die Familie, ja, mein ganzes Leben. Ja, wir haben einen eifernden Gott. Auch er hat sein Liebstes gegeben, seinen Sohn. Gott will die Nummer eins in meinem Leben sein. Ich habe so die Erfahrung gemacht, dass wenn ich ihm alles anvertraue, er mich auch reich segnet. Er weiß, was ich brauche und sorgt für mich. Es hat viel Tränen und Überwindung gebraucht. Es war ein harter Kampf. Doch er hat mir den Sieg geschenkt. Mein Gebet ist: Erforsche mich, Gott, und erkenne mein Herz. Prüfe mich und erkenne, wie ich es meine. Und sieh, ob ich auf richtigem Weg bin. Und leite mich auf deinem Weg. So ihr Gottes Stimme hört, verstocket euer Herz nicht. Es ist gefährlich zu warten und die Entscheidung hinauszuschieben, wenn er euch Dinge zeigt und den Weg weist. Dann geht mutig voran und wartet nicht bis morgen. Ja, aber sind gefährliche Worte und auch Gedanken. Er hat mir auch viele Dinge wieder gegeben. Ich habe sogar heute 2 PCs geschenkt bekommen, als ich ihn darum gebeten habe. Doch ich habe heute einen ganz anderen Bezug dazu. Auch dass ich in Eidlingen die Bibelschule und die Ferien verbringen darf, ist ein Geschenk Gottes. Ich habe auch manchmal Zweifel und die Realität sieht auch ganz anders aus. Doch Gott ist kein Ding unmöglich. Auch wenn die Realität anders ausschaut oder einen anderen Eindruck vermitteln will. Gott fragt mich: Vertraust du mir? Und wenn du mir vertraust, wie viel traust du mir dann auch zu? Ich will meinen Gott vertrauen, oder ich will mein Vertrauen auf ihn setzen. Und werfet euer Vertrauen nicht weg, welches eine große Belohnung hat. Wer überwindet, wird solches ererben, und ich werde sein Gott sein, und er wird mein Sohn sein. Es gibt viele Verheißungen für Überwinder. Ich möchte euch Mut machen, euch ganz hinzugeben. Seid heiß für Jesus und nicht lau. Es ist das Beste, was ihr tun könnt.
Die Momente größter Krise sind oft die Momente, in denen uns Gott am nächsten ist. Mein Name ist Evelyn Böttger und ich wurde als 4. Kind von meinen Eltern in Südthüringen geboren. Und allein das, dass ich überhaupt geboren wurde, ist schon ein Wunder. Denn damals, als meine Mutter schwanger mit mir war, hat ihr Frauenarzt ihr geraten, dass sie mich abtreiben lassen soll. Einfach so grundlos, also es war nicht ersichtlich, dass sie irgendeine Krankheit haben sollte. Er fand einfach, 4 Kinder sind mindestens eines zu viel. Aber gut, Gott hat seine Hand darüber gehalten und ja, hat es geschenkt, dass ich geboren wurde. Und so darf ich jetzt in 2 Wochen meinen 29. Geburtstag feiern. Und ich will Ihnen heute kurz erzählen, warum man auch sagen könnte, es ist eigentlich erst der 5. Vor etwa 7 Jahren bin ich bedingt durch Studium nach Tübingen gekommen und damit begann für mich eine sehr schwere Zeit in meinem Leben. Ich hatte die Uni gewechselt zum Hauptstudium hin und fand mich plötzlich in einer Atmosphäre, wo es immens viel Konkurrenzkampf gab, für mich unverständliche Lernerwartungen. Wir hatten ganz viele Prüfungen und manche waren eher so wie so ein Kaffeeklatsch, dass ich dachte, was ist das jetzt? Und andere, ja, total überzogen. Und ja, ich habe Biochemie studiert und das ist ein relativ harter Studiengang. Wir waren oft von 8 bis 8 an der Uni und dann abends mussten wir immer noch weiter lernen und Protokolle schreiben. Also das war sehr kräftezehrend für mich. Aber irgendwie habe ich dieses erste Jahr dort überlebt und bin dann für ein Jahr nach Costa Rica gegangen zum Auslandsstudium, habe dort Tropenbiologie studiert. Und da hatte ich mich voll drauf gefreut, aber auch dort zu sein, war dann nicht so einfach, vielleicht auch, weil ich schon ein bisschen mitgenommen war. Ja, es gab auch viele unerfüllte Erwartungen, die ich so hatte an das Studium, wo ich dann einfach doch nicht das lernen konnte, was ich mir erhofft hatte. Ich war im Kulturstress, hatte viel mit Einsamkeit zu kämpfen und Leistungsdruck aufgrund meines Stipendiums, was ich von Deutschland her hatte. Und so bin ich dann nach diesem Jahr ziemlich ausgebrannt wieder zurückgekommen. Und die Vorstellung für mich, dann wieder nach Tübingen zu gehen, wo es mir davor auch schon nicht so gut gegangen ist, war für mich der Albtraum. Und ja, wie schlimm das tatsächlich war, hatte ich mir nur vorgestellt, aber merkte ich dann, als ich zum ersten Mal wieder in diese Stadt hineingefahren bin und sich innerlich in mir mein ganzes Herz zusammengekrampft hat, weil ich so einen Hass auf diese Stadt hatte und die Menschen und alles, was damit verbunden war. Das kann man sich vielleicht schwer vorstellen, aber es war für mich einfach sehr stark. Und ich habe mich sehr erschrocken und bin dann zu Gott gegangen und habe gebetet: Herr, wenn du willst, dass ich hier dieses Studium irgendwie beende und überhaupt, dann musst du diesen Hass aus meinem Herzen nehmen und musst mir Liebe geben. Und du musst mir helfen, dass ich das Studium beenden kann und überhaupt ja, die nächste Zeit zu überleben, weil ich war wirklich kräftemäßig völlig am Ende. Und dann, einen Tag vor meinem Geburtstag, unterschrieb ich meinen neuen Mietvertrag und dann habe ich meine Schwester abgeholt, die zurzeit in Ulm wohnte, und wir sind nach Hause gefahren, nach Thüringen, um dort meinen Geburtstag zu feiern. Es war Freitagabend, es war ganz viel Wochenendverkehr und meine Schwester hatte eine sehr anstrengende Woche hinter sich und fuhr aber. Und plötzlich ist sie irgendwie von der Fahrbahn abgekommen und ist irgendwie zu weit nach links gefahren, Richtung Leitplanke. Und wir waren gerade dabei, ungefähr mit 150 km/h eine ganze Kolonne von LKWs zu überholen. Und sie hat sich so erschrocken, dass sie dann ja, ganz ruckartig das Steuer nach rechts rumgerissen hat und auf die Bremse gegangen ist. Und ich habe mir sagen lassen, das ist genau das Falsche, was man in diesem Moment tun sollte. Also falls Ihnen das mal passiert, nicht bremsen. Und durch diesen Impuls kamen wir so ins Schleudern und drehten uns nur noch. Und es war klar, jeden Moment, entweder wir fahren gegen die Leitplanke oder gegen einen dieser LKWs, der neben uns war. Die Frage ist, was denkt man in so einem Moment? Ich konnte irgendwie gar nichts denken, mein Hirn war einfach leer. Und meine Schwester hat nur ganz laut gerufen: Jesus. Nur diesen einen Namen, Jesus. Und von einem Moment auf den anderen kamen wir rückwärts auf dem Seitenstreifen zum Stehen. Und wir hatten also eine komplette Drehung quer über die Fahrbahn, die ganze dreispurige Autobahn überquert, und es war einfach nichts passiert. Wir standen einfach nur da. Alle LKWs waren weg und wir standen da. Und wow, und Gott hat auf diese Weise unser Leben gerettet, wie durch ein Wunder. Und für mich war das dann natürlich an meinem Geburtstag, wie als wenn ich von Neuem geboren bin. Weil ich wusste, ich war irgendwie gerade dem Tod entronnen. Und das war für mich dann in den Tagen und Wochen, die darauf folgten, als ich wieder zurück war in Tübingen beim Studium und so, wo es mir noch so schlecht ging. Das war wie die Zusage von Gott an mich, dass er sagte: Hab keine Angst, ich bin bei dir. Und ich will nicht, dass du stirbst, sondern dass du lebst. Denn ich habe noch Großes mit dir vor. Und ja, Gott hat das echt dann auch bestätigt und er hat mir geholfen, dass ich mein Studium gut abschließen konnte. Und dass ich irgendwie mit dem Kulturschock zurechtkam, in dem ich auch noch war. Aber vor allem, was er gemacht hat, ist, dass er auch mein Herz verändert hat. Dass er diesen Hass, der in mir war, rausgenommen hat und da seine Liebe reingelegt hat. Und warum erzähle ich das jetzt? Es ist immer toll, so etwas Spektakuläres zu hören, ne? Aber deswegen erzähle ich das nicht, sondern wir sind oft in unserem Leben, stehen wir vor irgendwelchen Problemen, die uns ausweglos erscheinen, Situationen, mit denen wir nicht fertig werden, wo wir denken, ich habe keine Kraft mehr. Aber, wir haben es auch in den Zeugnissen gerade schon gehört, vor unserem Gott ist nichts unmöglich. Er kann einfach so eine Autobahn leer räumen, als wäre da nichts. Und er kann auch unsere Gefühle so verändern, dass er aus Hass Liebe macht. Unsere Gefühle, wo wir oft denken, dass die uns beherrschen. Aber nee, Gott steht da auch drüber. Und deswegen, ja, will ich Sie einfach ermutigen, egal in was für einer Situation Sie stehen, was für Probleme Sie haben, bringen Sie das Gott. Er kann es gut machen. Danke.
So, guten Tag zusammen. Ich hoffe, Sie haben noch etwas Platz für noch eine Geschichte. Und ja, ich werde es jetzt einfach mal erzählen. Ich heiße Ruth Piel, komme aus Schwelm, das liegt bei Wuppertal. Und vom Beruf bin ich Krankenschwester und seit 2008 besuche ich hier regelmäßig im Sommer den Bibelkurs. Als Krankenschwester hatte ich das Vorrecht, 2003, 2004 in Uganda auf einer Dorfgesundheitsstation arbeiten zu dürfen. Und seitdem werde ich immer mal wieder von der Missionsgesellschaft angefragt, ob ich nicht aushelfen kann. Und so war ich jetzt letztes Jahr über Weihnachten bis Ende Januar 2011 wieder in Uganda. Und jeder Einsatz, ja, hat so seine Herausforderungen und in jedem Einsatz versucht Gott einem was beizubringen und zu lehren. Und in diesem Einsatz stand so die Vergebung im Vordergrund. Wenn ich sonntags in der Hauptstadt in Kampala den Gottesdienst besuche, dann gehe ich in eine Pfingstgemeinde. Und diese Gemeinde kümmert sich um ehemalige Kindersoldaten. Im Norden Ugandas gab es einen Rebellenführer, der Dörfer überfallen hat, die Kinder dieser Dörfer geraubt und entführt hat und zu Kindersoldaten ausgebildet hat, beziehungsweise zur Kinderprostitution gezwungen hat. In den Dörfern hat er auch kaltblütig Familienangehörige von diesen Kindern umgebracht und auch Mütter vor ihren Augen vergewaltigt. Seit 2006 lebt dieser Rebell im Exil. Und diese Gemeinde hat nun im Norden des Landes ein Reha-Zentrum für diese Kinder, die jetzt Jugendliche bzw. junge Erwachsene sind, gebaut. Dort können sie an einem Seelsorgeprogramm teilnehmen und anschließend auch dort noch einen Beruf erlernen. Circa 20 dieser ehemaligen Kindersoldaten gaben nun an diesem Sonntag in dieser Gemeinde Zeugnis darüber, was sie erlebt hatten und wie sie Vergebung von Jesus an sich selbst erfahren hatten und jetzt auch Jahre später diesem Rebellen vergeben konnten. Da war ein junger Mann, vor dessen Augen der Vater und der Bruder erschossen wurde, und er sagte: Weil ich in dieser Einrichtung Jesus und seine Vergebung kennengelernt habe, vergebe ich auch den Rebellen, was sie mir angetan haben. Und eine junge Frau erzählte, wie ihre Mutter vor ihren Augen vergewaltigt und getötet wurde. Und sie sagte nun wortwörtlich: Ich vergebe Koni, so heißt dieser Rebell, weil ich Vergebung erfahren habe. Und das war so eindrücklich und so ergreifend, dass die ganze Kirche eigentlich geweint hat. Und am Ende haben wir dann noch ein Lied gesungen, das ungefähr so heißt: Das alles ist nur möglich, weil wir einen so großen Gott haben. Das zweite Wunder war, dass ich im ersten Einsatz ein ugandisches Ehepaar mit 3 Kindern kennengelernt hatte. Und diese Ehe im Laufe der Jahre auseinanderging. Die Kinder kamen in Internate, das Haus wurde verkauft und die Eheleute lebten getrennt. Ich hatte all die Jahre mit beiden Kontakt. Als ich nun wieder nach Uganda kam und erst den Mann traf, meinte er, ob ich sie nicht besuchen wollte. Ich war ziemlich sprachlos und verstand nicht recht. Aber dieses Ehepaar hatte sich versöhnt und lebte wieder in einem Haushalt zusammen. Es war wunderschön, wieder bei ihnen aus- und einzugehen und die neue, gute Atmosphäre dort zu erleben. Auch hier hatte Gott Vergebung geschenkt. Mich hat das Ganze so berührt, weil 2010 auch in meinem Leben Vergebung dran war. Ich habe Ähnliches wie dieses Ehepaar erlebt, nur eben ohne Happy End. Aber trotzdem stand die Frage an, vergebe ich oder lasse ich Bitterkeit in meinem Herzen zu? Und nachdem ich innerhalb von einem halben Jahr zweimal den gleichen Vortrag über Vergebung gehört habe, habe ich mich entschlossen zu vergeben. 10 Jahre hat es bis zu diesem Schritt gebraucht. Wohl ist da ab und zu immer noch der Schmerz und auch taucht immer mal wieder die Frage auf, wozu hat Gott das alles in meinem Leben zugelassen? Aber die Bitterkeit ist seitdem weg und es ist Frieden in meinem Herzen. Und ich wünsche jedem hier im Saal, der auch vor der Frage steht, vergebe ich oder lasse ich Bitterkeit in meinem Herzen zu, sich für die Vergebung zu entscheiden. Mit Jesus an der Seite ist das möglich.
Ja, ich würde gern einfach noch beten mit uns. Jesus, danke, dass du dieser Gott bist. Dieser Gott, der Mensch geworden ist, der sich so klein gemacht hat und der Weg, Wahrheit und Leben für uns geworden ist. Danke, dass du dieser Gott bist, dem sich's lohnt zu vertrauen, bei dem sich's lohnt, sich sein Leben anzuvertrauen und ganz einfach zu überlassen. Wir bitten dich, dass du uns hilfst, das zu leben. Wir bitten dich, dass du uns hilfst, auch in dieser nächsten Woche, jeden Tag, an der Stelle, wo du uns hingestellt hast, Salz und Licht zu sein, Zeugnis zu sein für dich. Und da, wo wir es vielleicht noch ordnen müssen, da, wo wir noch mehr auf dich zugehen müssen, da hilf uns, das zu tun und hilf uns, unser Leben ganz dir auszuliefern. Wir danken dir jetzt für die Stunde und danken dir auch für den Sonntag und bitten dich, dass du auch heute Mittag mitgehst und Segen schenkst, auch in der Gemeinschaft, die wir noch erleben. Danke, Herr. Amen. Wir singen noch ein gemeinsames Lied. Und zwar die Nummer 373, 373. Denn ich bin gewiss, dass weder Tod noch Leben uns scheiden von unserem Herrn. 373. Ja, und damit sind wir am Ende unserer Bibelstunde für heute. Wir danken für Ihre Aufmerksamkeit. Wir laden ein zur nächsten Woche. Da haben wir noch mal eine Woche Unterricht hier im Saal. Und wen es interessiert, ist herzlich eingeladen, einfach auch als Tagesgast dazuzukommen. Es lohnt sich. Es lohnt sich immer, sich mit Gottes Wort zu beschäftigen. Wir freuen uns natürlich auch, wenn ihr betet für die Kursteilnehmer. Nächsten Sonntag ist ganz normal Bibelstunde, soll ich sagen. Heute findet noch ein Konzert statt von arabischen Christen in der Stiftskirche in Stuttgart, 19 Uhr. Da liegt vielleicht auch ein Flyer draußen, Konzert von arabischen Christen in der Stiftskirche, heute Abend um 19 Uhr. Und diesen Monat ist auch Ramadan und dazu gibt es ein Gebet für die Welt des Islam. Und wer da sich beteiligen möchte am Gebet für die Welt des Islam, da gibt es ein Heft, das liegt draußen aus, herzlich auch eingeladen, das mitzunehmen. Ansonsten noch einen wunderschönen Sonntag und vielleicht bis nächste Woche.